Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. Schießerei in Berlin-Kreuzberg am zweiten Weihnachtsfeiertag. 4 Menschen sind verwundet. Gegen 2 von ihnen wurde inzwischen Haftbefehl erlassen. Noch immer liegen sie mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Von Anfang an wurde vermutet, dass der Hintergrund ein Streit zweier Verbrecherbanden war. Inzwischen hat sich die Staatsanwaltschaft auch dazu geäußert. Inforadio-Reporterin Helena Dähler fasst den Stand der Ermittlungen zusammen.
Die alarmierten Einsatzkräfte fanden 3 Verletzte noch in einer Toreinfahrt in der Stresemannstraße. Ein 4. Verletzter, der als erster Schüsse abgegeben haben soll, sprang bei der Flucht in den nahen Landwehrkanal, aus dem ihn Rettungskräfte herauszogen. Die Hintergründe der Tat sind noch immer unklar. Oberstaatsanwalt Martin Steltner zum Tathergang.
Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 30-Jährige eben unvermittelt aus seiner Kleidung eine verdeckte, scharfe Schusswaffe gezogen und hinterrücks auf 2 Personen geschossen haben, auch als sie schon am Boden lagen. Und einen Flüchtenden soll er hinterher geschossen haben.
2 Haftbefehle wurden ausgesprochen gegen den 30-Jährigen, der auf die Gruppe geschossen hat, wegen versuchten Mordes in 3 Fällen, sowie gegen einen 39-Jährigen, der sich gewehrt hat, wegen unerlaubten Führens und Besitzes einer Schusswaffe. Beide Tatverdächtige seien schwer verletzt im Krankenhaus, schweben aber nicht mehr in Lebensgefahr. Dass der berüchtigte Abu-Chaka-Clan etwas mit der Schießerei zu tun hat, so wie mehrere Medien berichteten, wollte Steltner nicht direkt bestätigen.
Da können wir auch nicht spekulieren. Wir haben eben hier Leute, die im klassischen Bereich der organisierten Kriminalität in Berlin zuzurechnen sind. Und wir haben eben eine Person, das ist der mutmaßliche Schütze, der wegen Mordes einen Haftbefehl bekommen hat. Der passt so nicht so direkt in dieses Milieu. Also müssen wir gucken, was der Hintergrund ist, wie die zusammengehören, was auch Hintergrund der Auseinandersetzung war.
Weiter sagte Steltner auch, die Beweislage sei nicht schlecht. Die Mordkommission hätte sorgfältige Tatortarbeit geleistet und die Vernehmungen würden laufen, sodass hoffentlich auch bald mehr über die Hintergründe der Tat bekannt sei.
Helena Dähler war das. Insgesamt hat man den Eindruck, dass die Polizei inzwischen deutlich häufiger gegen die organisierte Kriminalität in Berlin vorgeht. Der Berliner Innensenator Geisel hat dazu nun auch Zahlen genannt. Bis Ende November gab es demnach knapp 230 Polizeieinsätze gegen mutmaßliche kriminelle Vereinigungen in der Hauptstadt im Jahr. Davor waren es sogar noch 150 mehr. Und die Arbeit lohne sich, so der Innensenator. RBB-Reporterin Ute Schumacher mit den Einzelheiten.
Das Ergebnis der Polizeieinsätze in diesem Jahr bislang: gut 1000 Anzeigen wegen Straftaten, rund 5500 wegen Ordnungswidrigkeiten, fast 20.000 beschlagnahmte unversteuerte Zigaretten, knapp 400 Kilo Wasserpfeifentabak, Drogen, Geld, Waffen, Baseballschläger und 76 beschlagnahmte Autos. Vor 2 Jahren hatte der Berliner Senat einen 5-Punkte-Plan gegen die organisierte Kriminalität vorgestellt. Aus Sicht des Berliner Innensenators kehre inzwischen der Respekt vor der Polizei zurück.
Informationen von Ute Schumacher. Weihnachten war ruhiger als sonst, auch Silvester wird ruhiger, die Zeit dazwischen sehr ruhig. Das gilt für die meisten von uns, nicht aber für Mediziner und Pflegekräfte gerade in diesem Jahr. Inforadio-Reporter Markus Streim war in der Rettungsstelle des Vivantes-Klinikums in Berlin-Friedrichshain.
Einige Schwerverletzte, 2 Covid-Infizierte und natürlich auch viele andere Patienten. Der Tag nach den Feiertagen geht an der Landsberger Allee genauso weiter wie die Zeit davor. Und das mit allen Infektionsschutzregeln.
Es ist alles sehr personalintensiv und auch die Arbeit im Isolationsbereich ist sehr anspruchsvoll mit Ankleiden, Auskleiden der Schutzmaterialien. Und deshalb merkt man bei den Mitarbeitern schon, dass eine sehr hohe emotionale, aber auch physische Anspannung da ist und dass viele dringend eine Auszeit brauchen.
Allzu gern würde Chefarzt Dr. Philipp Kellner seine 100 Mitarbeiter entlasten. Doch hier am Friedrichshain müssen weiterhin 2 Rettungsstellen besetzt werden. Eine Infektions- und eine Regelrettungsstelle. Rund 220 Patienten kommen pro Tag. Einige davon könnten aber genauso anderswo behandelt werden.
Das System der niedergelassenen Ärzte ist einfach besser aufgestellt für die meisten Patienten, die ambulant in den Notaufnahmen sind. Und von daher würden wir dringend den Appell an alle richten, dass sie über die 116 117, die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung von Berlin, versuchen, einen Termin in einer KV-Notfallpraxis oder einer geöffneten Praxis bekommen, bevor sie die nächstgelegene Rettungsstelle aufsuchen.
Der Wunsch zielt vor allem aufs neue Jahr, wenn wieder alle Arztpraxen geöffnet haben. Vorher gilt es noch, die Silvesterprobleme zu bewältigen. Böllerverletzungen seien weniger das Problem, so Rettungsstellenleiter Kellner.
Was viel, viel häufiger sind Alkohol. Alkoholvergiftungen oder Verletzungen, die durch Alkohol entstanden sind, kann man natürlich jetzt die Hoffnung haben, dass aufgrund der Einschränkungen dieses Jahr es ein bisschen ruhiger zugeht. Aber im Prinzip bereiten wir uns so vor, als dass es genauso ist wie die letzten Jahre, plus die Belastung durch die Infektionsrettungsstelle.
Und daher gilt die dringende Empfehlung des Chefarztes ganz besonders auch zum Jahreswechsel. Kontakte reduzieren und zu Hause bleiben.
Inforadio-Reporter Markus Streim war in der Rettungsstelle des Vivantes-Klinikums in Berlin-Friedrichshain. Besonders hoch sind die Corona-Zahlen nach wie vor im Süden Brandenburgs, vor allem in den Kreisen Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz. Weil auch viele Kitas dort geschlossen sind, hat das Klinikum Niederlausitz sich selbst um eine Notbetreuung für Kinder gekümmert, deren Eltern im Krankenhaus arbeiten. Wie das läuft, hat sich RBB-Reporterin Josefine Jahn angesehen.
Genügend Platz, sogar zum Fußballspielen, gibt es hier. Kurz vor Weihnachten ist die Idee einer betriebseigenen Notbetreuung entstanden, sagt Klinikumsgeschäftsführer Tobias Fasen.
Auch weil wir natürlich nicht wussten, was kann durch die Kommune geleistet werden, was nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir haben die Räumlichkeiten, wir haben auch die personellen Ressourcen, um hier eine eigene Betreuung anbieten zu können.
Die Abteilung für psychosoziale und psychosomatische Beschwerden von Kindern ist vorübergehend geschlossen. Geleitet wird sie von der Kindertherapeutin Babette Kauschmann. Sie und ihr Team haben dadurch Zeit, Kinder von Kollegen zu betreuen, damit diese ihrem Dienst am Klinikum Niederlausitz nachgehen können.
Da haben wir eigentlich ganz fix reagiert und ganz toll auch mit dem Jugendamt OSL zusammengearbeitet und ein Konzept erstellt, dass wir hier in dem Rahmen die Möglichkeit haben, die Kinder zu betreuen von den Mitarbeitern.
Seit es das Angebot gibt, waren täglich 2 bis 4 Kinder hier. Das wird sich ändern, sagt Babette Kauschmann.
Der Rahmen ist erstmal gegeben für 10 Kinder, aber ab Januar haben wir schon einige Anmeldungen, wo eben die Reserven auch in der Familie erschöpft sein werden.
Babette Kauschmann von der Kinderbetreuung im Klinikum Niederlausitz. Der Beitrag war von Josefine Jahn. Menschen helfen, das ist auch das Anliegen der Tafeln. Dort gibt es gespendete Lebensmittel für alle, die sich das Einkaufen im Supermarkt nicht leisten können. Trotz Corona und auch jetzt zwischen den Feiertagen arbeiten viele ehrenamtliche Helfer bei den Tafeln. Wie wichtig das ist, hat unser Reporter Daniel Mastow bei seinem Besuch bei der Tafel in Cottbus-Sachsendorf erfahren.
Es ist Vormittag. Vor der Tafel stehen viele Bedürftige. Wegen der Corona-Pandemie darf nur ein Tafelkunde in den Vorraum eintreten. Hier steht ein großer Tisch mit Lebensmitteln. Ausgegeben werden sie von Jörtes Nagel. Für die ehrenamtliche Helferin gibt es keine Brückentage. Sie hilft da, wo sie kann.
In erster Linie, weil ich es eine tolle Sache finde. Und ich der Meinung bin, wenn man so ein bisschen Zeit hat, dann kann man auch Zeit zurückgeben für die, die es brauchen.
Jörtes Nagel hilft leidenschaftlich gern. Gerade jetzt ist es besonders wichtig, sagt sie. Durch die Corona-Pandemie seien noch mehr Menschen auf Hilfe angewiesen.
Gerade auch Studenten oder viele, die halt eben vorher Geringverdiener. Viele Jobs sind weggefallen erstmal, ne, wo sie Zusatzverdienste haben. Tut ihm dann auch so ein Stück weit leid, so nicht, wenn man das so sieht.
Allein die Cottbuser Tafel unterstützt über 5000 Menschen. Tafelchef Kai Noor glaubt, dass in den nächsten Monaten noch weitere hinzukommen werden.
Tafeln fungieren wie ein Seismograph. Wenn irgendwo Erschütterungen stattfinden, dann kommen die verzögert irgendwann natürlich auch bei der Tafel an. Und zum Anfang war das eher verhalten. Jetzt merkt man schon, dass wirklich mehr Leute zu uns kommen. Und vor allen Dingen Leute, die noch nie vorher eine Tafel besucht haben. Und es war auch dieses Jahr das erste Mal für Menschen, dass sie die Weihnachtszeit in Armut verleben mussten.
Um die immer mehr werdenden Tafelkunden kümmern sich insgesamt 40 ehrenamtliche Helfer. Doch alle können nicht eingesetzt werden.
Problem ist, dass viele der ehrenamtlichen Helfer selbst zur Risikogruppe gehören, wo wir dann auch sagen, nee, bleibt lieber zu Hause. Das Risiko, dass was passiert, ist uns einfach zu hoch. Wir fahren komplett auf Verschleiß. Und die sind an ihren Grenzen und deshalb, denke ich, waren die Weihnachtsfeiertage jetzt auch wirklich gut, um Kraft zu tanken.
Vor Weihnachten und jetzt zwischen den Jahren ist der Ansturm besonders hoch. Auch wenn Lockdown-bedingt von den Supermärkten weniger Lebensmittel bei der Tafel ankommt, weil dort heftig eingekauft wird, einen Engpass gäbe es noch nicht. Auch durch die Spenden vieler Cottbusser.
Es sind viele Familien mit ihren Kindern einkaufen gegangen und haben uns die Lebensmittel vorbeigebracht. Schöne Sachen, Schokolade, lang haltbare Sachen, die wir natürlich sehr gerne an die Bedürftigen zu Weihnachten weitergegeben haben.
Und auch in den nächsten Tagen wird Jörtes Nagel die Lebensmittel ausgeben. Währenddessen hat sie auch immer ein offenes Ohr für die Sorgen der Bedürftigen. Gespräche, die durch die Corona-Maßnahmen in der Tafelausgabe persönlicher geworden sind.
Vorher hatten wir, dass wir 3 Leute drin hatten, das war mehr Hektik, lauter gewesen. Man hat halt eben so mittendrin, hat man eben doch Zeit, ab und zu mal mit den Kunden zu reden. Man merkt sich die Namen, man merkt sich die Gesichter. Das ist schon angenehmer, finde ich.
Eine Helferin bei der Cottbuser Tafel im Beitrag von Daniel Mastow. In ganz Deutschland ist der Verkauf von Feuerwerk bekanntermaßen verboten, das Knallen selbst nicht unbedingt, was nun einige, die gar nicht auf Böllern verzichten wollen, nach Polen fahren lässt. Manche fahren hunderte Kilometer, denn im Nachbarland gibt es Raketen und Knaller trotz eines harten Lockdowns. RBB-Reporterin Marie Stumpf hat kurz hinter der Grenze mit Käufern und Verkäufern gesprochen.
Alle Läden im polnischen Swubice sind geschlossen, außer die des täglichen Bedarfs und die Geschäfte, die Feuerwerkskörper verkaufen. Doch der Andrang an deutschen Kunden ist deutlich zurückgegangen, erzählt mir diese Verkäuferin.
Hab's 1000 Anrufe, 1000 E-Mails, 1000 Fragen, ob die Grenze sind dicht, ob die Kunde aus Deutschland kann kommen. Dieses Jahr ist wirklich ganz komisch.
Und doch gibt es wieder deutsche Bürger, die wegen Raketen und Böllern über die Grenze gefahren sind. Wie Daniela, die extra aus Hannover angereist ist. Sie hat in Swubice einen richtigen Großeinkauf an Feuerwerk gemacht.
War nur ein paar Batterien und ein paar Raketen. Bisschen was für Freunde und für uns. Besser, als wenn jeder einzeln hier rüberfährt.
An Silvester zu knallen wollte Daniela sich nicht nehmen lassen. Erlaubt ist das in Hannover.
Nein, wir dürfen knallen, wir dürfen nur kein Feuerwerk kaufen und verkaufen. Daher müssen wir leider woanders hin.
Unterdessen kontrolliert der Zoll am Grenzübergang auf der A12 zwischen Frankfurt und Swubice, ob die gekaufte Pyrotechnik auch den deutschen Sicherheitsstandards entspricht. Gekauft werden dürfen nur Raketen und Böller der Klasse 1 und 2. Für alles andere ist eine behördliche Genehmigung nötig. Doch wegen Corona ist in diesem Jahr sowieso deutlich weniger Feuerwerk in den Kofferräumen der Deutschen, sagt Mareike Lauterbach, Leiterin des Hauptzollamtes in Frankfurt-Oder.
Man kann sagen, dass das Jahr 2020 auch zu diesem Thema ein besonderes Jahr ist und dass wir weniger Aufgriffe haben aufgrund geringerer Verkehrsflüsse, weniger Reiseverkehr, dass insgesamt natürlich auch weniger gekauft wird.
Doch selbst wenn es gekauft ist, ob das Feuerwerk Silvester dann auch wirklich auf der Straße gezündet werden darf, hängt vom jeweiligen Landkreis ab.
RBB-Reporterin Marie Stumpf war das und das war der Tag in Berlin und Brandenburg nachzuhören auf inforadio.de und in der App.
Inforadio Podcast.